gebracht. Da hätte ich vor 20 Jahren noch nicht ansatzweise mir irgendwie drüber Gedanken gemacht. Kam mir auch gar nicht in den Sinn, über Reife nachzudenken. Da hatte ich anderes im Kopf, ne? Gerade dabei, eine Familie zu gründen und nach Datteln gezogen. Und Reife, ach, wer braucht das schon, ne? So, wir machen einfach los. Ich glaube, das ist aber auch normal in dem Lebensalter, um das direkt einzugrenzen. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, 20 Jahre später, bin jetzt 49, fast 50 dieses Jahr. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was heißt denn das Lebensreife? Und ich habe es vielleicht anders ausgedrückt noch, ein ganzheitlich gesunder Mensch sein oder werden. Und ich habe den Titel mal genannt, Auf dem Weg. Und das soll heißen, ich fühle mich noch nicht so, dass ich schon die Weisheit mit Löffeln gefuttert hätte und dass ich jetzt so weise zurückblicken kann und sage, ich habe alles unter der Füße, ich weiß genau, wie das Leben läuft und mir kann keiner mehr was sagen. Nee, ich fühle mich da wahrscheinlich, wie es den meisten von uns geht, irgendwie noch ziemlich doll als Lernender. Und deshalb soll das auch so zum Ausdruck kommen, ich bin auf dem Weg zur Lebensreife. Und ihr auch. Ich habe während meiner Studienzeit einmal für 8 Wochen als Hausmeister gearbeitet, und zwar in einem Altenheim in Marburg. Und dabei ist mir eins ganz doll in Erinnerung geblieben, neben dem, dass Marburg ein hübsches Städtchen ist und man da, glaube ich, ganz gut leben kann. Ich habe da zwei Arten von älteren Menschen in dem Seniorenheim kennengelernt: Zufriedene und Unzufriedene. Und das hat mir damals einen bleibenden, bis heute bleibenden Eindruck hinterlassen und hat mir vor Augen gehalten, dass ich selber für mein Leben Verantwortung übernehmen muss, wie ich einmal im Alter auf mein Leben zurückblicken werde. Zufrieden oder unzufrieden? Vielleicht zufrieden mit dem, was ich aus meinem Leben, aus meinen Möglichkeiten gemacht habe, oder unzufrieden, wo ich vielleicht damit hadere, welche Chancen ich alle nicht wahrgenommen habe, was ich verpasst habe, was ich vielleicht hätte anders machen wollen. Ob ich zufrieden vielleicht mit meinem Charakter am Lebensende bin, wo ich sage, ja, Dietmar, du bist eigentlich ein toller Typ, und mit meinen Eigenarten, oder ob ich eher denke, ach du meine Zeit, wie hat die Peters bloß so lange mit mir ausgehalten? Ob ich zufrieden auf meine Beziehung mit Gott und mit meinen Mitmenschen zurückblicke, oder ob ich ein schlechtes Gewissen habe und denke, ich habe noch so viel unversöhnte Beziehungen und mit Gott bin ich auch noch nicht so ganz im Reinen. Und so könnte man diese Liste, denke ich, mir weiterspinnen. Und diese Verantwortung, die muss ich für mich übernehmen, solange ich dazu auch noch in der Lage bin, körperlich und auch geistig. Aber genug der Vorrede, steigen wir mal in die Predigt ein. Ich möchte euch einfach mal die Frage, nicht wie in der Schule, ihr braucht nicht aufzeichnen, einfach mal die Frage stellen, woran macht ihr Lebensreife fest, wenn ihr so daran denkt? Was bedeutet das für euch? Oder wie würdet ihr so aus eurer Sicht einen Menschen beschreiben, der ja ganzheitlich gesund ist? Was fällt euch so dazu ein? Guter Hinweis. Wer hat noch Ideen? So, was verbindet ihr so mit Reife?
Also bei Reife und Weiß sein, dann liege ich in der, dann würde ich immer noch weiter reifen, aber schon auf einem hohen Level. Ich würde eben dann nicht danach vergehen und matschig werden, sondern noch weiter weiß. Also man bleibt, man wird oben bleiben, wenn er in dem, was man schon errungen hat.
Also nicht über, okay, ja. So wie bei einer Frucht, ne? Überreife. Erfahrung, ne? Genau. Und
unabhängig vom Alter, da haben welche mit 18 oder 20 in der Ich fand das sehr faszinierend, dass es da Menschen gab, die einfach in sich selbst reifen waren. Da musste nichts mehr groß dran wachsen. Das passte. Dann in ihrem Leben angekommen. Und ich habe erst nach 4, 5 Jahren rausgekriegt, wo ich das zusammen, nämlich mit Jesus, und finde also seitdem, in den letzten 20 Jahren immer wieder, es gibt Menschen, unabhängig vom Alter oder ihrem Lebensschicksal, dass die reif sind. Das kann also auch schon mit 14 oder mit 16 passieren. Und die einfach in der Mitte ihres Lebens angekommen sind, in dem Sinne, dass sie nicht mehr, dass sie wissen, wo das Zentrum ihres Lebens ist. Das ist so ganz anders. Manche Früchte bleiben halt eben sehr lange reif und andere sind schon nach 2 Tagen und kippen rum. Und ich denke, so ist das bei Menschen auch. Es gibt auch Menschen, die schon sehr früh reif sind und die das sehr lange durchhalten, ohne zu verbrauchen.
Ja, danke für eure Hinweise. Ich habe mal Wikipedia gefragt, ne? Wie wird da Reife definiert? Und die unterscheidet, also Wikipedia unterscheidet einmal bei Menschen und einmal in der Botanik. Das haben wir jetzt ja auch gerade schon ein Stück weit so ein bisschen rausgearbeitet. Da wird so ganz allgemein zur Lebensreife, gar nicht auf den christlichen Glauben bezogen, definiert: Reife ist ein Stadium fortgeschrittener Lebenserfahrung oder Erkenntnis. Das haben wir, denke ich mir, ja gerade auch schon so rausgearbeitet. Und in der Botanik, das, was Jürgen gerade angesprochen hatte, ne, Grad der Genießbarkeit von Früchten oder Obst, wo es dann vielleicht auch wieder zur Überreife kommt. Ne? Und ich denke, das kennen wir, ne? Das ist ein guter Hinweis, so bei Früchten, wenn man so eine Kiwi hat, die noch, ne, von Lidl aus der Box dann kommt und noch Tage braucht oder Wochen, bis die überhaupt genießbar ist. Und dann geht es ratzefatze von der Genießbarkeit und auf einmal ist sie matschig, ne? Dann schon sauer. Oder hier bei so leckeren Mandarinen, jetzt fragt ihr euch, warum da so Mandarinen im Hintergrund sind, da ist das auch, ne? Also ich weiß gar nicht genau, wie lange die von der Reife brauchen. Der Jürgen lässt die mal gerade durch die Reihen gehen. Ihr dürft euch gerne jeder mal eine mitnehmen. Wenn es geht, noch nicht jetzt öffnen, sondern vielleicht nachher. Ne? Das soll euch heute daran erinnern, was wir für ein Thema gehabt haben. Und das ist so, wenn Früchte reif sind, dann sind die einfach lecker. Dann kann man die genießen. Je nachdem, mag ja nicht jeder alle Früchte, aber die man mag, dann sind die eine Wohltat. Und so ähnlich ist es auch bei Menschen. Wenn Menschen reif sind, auch, ich sage mal ganz bewusst, unabhängig von ihrem physischen Alter, dann kann das eine Wohltat für andere Menschen sein, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und im Gegensatz dazu, wenn Menschen noch nicht so reif sind, dann kann das manchmal ungenießbar sein für andere in deren Umfeld. Wie gelang ich jetzt zur Reife? Und ich glaube, das kann man in keinster Art und Weise in einer 30-minütigen Predigt und mit keinem Hintergrund, den ich habe, so der sich da, müsste eigentlich vielleicht der Gerhard oder Christiane vielleicht noch oder Judith eher noch was zu sagen können, wie sich denn ein Mensch entwickelt. Aber das ist auch gar nicht mein Anspruch heute Morgen, sondern ich möchte euch einfach ein paar Gedanken mitgeben. Und aus meiner Sicht gehören da mindestens 2 Faktoren dabei, dass ein Mensch reift. Das eine haben wir gerade schon rausgearbeitet. Dazu gehört Zeit. Vielleicht nicht immer für alle Phasen des Lebens, aber Reife kommt in der Regel nicht auf Knopfdruck und ist da. Und ein zweiter Aspekt, den ich denke, dass der unabdingbar ist, ist, dass ich mich mit meiner Person auseinandersetze. In welcher Art und Weise, da kommen wir gleich auch noch zu. Dass ich bereit bin, über mich nachzudenken und ganz am Ende auch an mir zu arbeiten. Vielleicht ein paar Gedanken zur Zeit. Reifen als Person und im Glauben braucht Zeit. Reifen geht nicht mal eben so nebenbei und im Durchgehen. Reifen muss manchmal auch auf dem harten Lebensweg erfolgen, durch viele Erfahrungen, durch viele Erlebnisse, durch viele Geschichten, die wir erleben. Reifen hat auch nichts Theoretisches an sich, sondern ist pure Praxis. Ich kann nicht theoretisch 5 Bücher lesen und dann von mir behaupten, jetzt habe ich den Reifegrad erreicht, den ich mir vielleicht selber vorstelle oder den Gott sich für mich vorstellt. Das kann mir dabei helfen auf dem Weg dazu. Aber reifen muss ich selber, muss ich als Person im Leben. Denn was nützt es mir, wenn ich die besten 10 Bücher über auf dem Weg zur Lebensreife gelesen habe, aber das in meinem Leben nicht umsetze? Nicht viel. Und damit sich Einsichten, Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften und so weiter bei mir verändern, dann braucht das in der Regel Zeit. Und dazu sind oftmals auch Lebensumstände oder andere Menschen und Erfahrungen nötig. Und die bekomme ich erst im Laufe meines Lebens geschenkt. 20-Jähriger hat einen anderen Fokus aufs Leben als ein 70-Jähriger. Das ist normal. Und es gibt da in der Regel keine Abkürzung. So ähnlich das Beispiel wie unsere Mandarine. Die braucht ihre Zeit, bis sie reif und genießbar ist. Und der zweite Aspekt, den ich erwähnt habe, ist, dass ich mich mit meiner eigenen Person auseinandersetze. Dazu muss ich bereit sein und auch mich darauf einlassen. Wenn ich mich nicht von ab und an vielleicht mal selber hinterfrage oder hinterfragen lasse, ob die Art und Weise, wie ich handle, wie ich was sage, vielleicht auch, wie ich über bestimmte Themen denke, wie ich mit Menschen umgehe, ob das aus Sicht von anderen vielleicht auch immer so gut ist, dann werde ich wahrscheinlich nie merken, wo es bei mir hapert. Dann bleibe ich wahrscheinlich so, wie ich bin. Und wenn ich mich nicht meiner Vergangenheit und meiner Prägung stelle und verstehe, warum bin ich Dietmar so, wie ich heute bin, dann werde ich vielleicht auch viele Aspekte in meinem Verhalten, in meinem Charakter, in meinem so wie ich bin, gar nicht verstehen und auch dann nicht in der Lage sein, daran zu arbeiten. In welchen Bereichen kann ich reifen? Und das ist keine vollständige Liste, das sollen einfach nur mal ein paar Hinweise sein. Ich denke, das ist einmal die Lebensbereiche, die mich ganz persönlich betreffen, mein Denken, mein Fühlen, meine Emotionalität, mein Charakter, mein Reden, mein Handeln. Und dann bezogen auf meine Beziehung, auf mich selber zuallererst, dann zu meinem Nächsten und zu Gott. Die Christiane hat gerade auch schon einige Stellen dazu angeführt, so, ich glaube, wir hatten die Kolosserstelle hattest du schon angeführt, ne? So, wir werden an verschiedenen Stellen darauf aufgefordert, als Person und im Glauben zu reifen, dass wir weiterkommen, dass wir erwachsen werden im Glauben und damit geht auch einher als Mensch. Die Bibel versteht uns als Mensch mit einem Geist, einer Seele und einem Leib. Das ist das Bild des ganzheitlichen Menschen. Wir sind nicht nur Leib und Seele, sondern in uns gibt es einen Geist. Und über den Heiligen Geist kommuniziert Gottes Geist zu uns und nimmt darauf Einfluss auf unser Leben, auf unser Denken, auf unser Fühlen. Und ich habe gerade schon erwähnt, die Predigt, die ist heute, glaube ich, schon recht lang und ihr müsst, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen, aber keine Sorge, die wird im Internet stehen, also ich werde das Skript sowohl als MP3 auch in gedruckter Form, könnt ihr das gerne nochmal nachlesen zu Hause, wenn ihr bestimmte Sachen vielleicht nochmal für euch nachdenken wollt oder nachlesen wollt. Die Predigt ist aber bewusst zweigeteilt. Heute, wo wir jetzt schon mittendrin sind, möchte ich euch einfach nur Anregungen geben, darüber nachzudenken. Ich werde euch aber eine Hausaufgabe mitgeben für wie lange auch immer. Das müsst ihr entscheiden. Mit einer Hilfe, wo ich euch ein paar Fragen mit an die Hand gebe, wo ihr für euch selber oder es macht, denke ich mir, auch Sinn, mit einem Partner oder mit einem Freund, Freundin, der euch gut kennt, mal darüber zu sprechen und versuchen, eure Person mal auf den Grund zu kommen. Deshalb ist das der zweite Teil. Die Predigt ist jetzt nicht heute um 11 Uhr zu Ende oder vielleicht so gegen kurz vor 11 zu Ende, sondern die geht weiter. Wie lange auch immer, das müsst ihr entscheiden. Deshalb werdet ihr am Ende noch einen Zettel mitgeben, den Christiane euch dann verteilen wird. Jeder von uns steht auch an einer ganz anderen Stelle, weil wir sind Individuen und wir sind so, wie Gott uns gewünscht hat. Jeder von uns ist ein Unikat, ist einzigartig und deshalb gibt es auch kein Patentrezept, wo es erstens, zweitens, drittens und dann werden wir weise oder dann werden wir reif oder dann sind wir so ein Mensch, den Gott sich vorgestellt hat. Wir sind jeder von uns auf einem anderen Schritt oder auf einer anderen Länge schon unterwegs auf dem Weg zur Reife und auf dem Weg so, wie Gott uns haben möchte. Jesus hat oftmals oder in manchen Situationen genauso gehandelt, das, was wir heute vorhaben. Menschen kamen oft zu Jesus mit ihren Fragen und oftmals hat Jesus sie direkt beantwortet. Aber ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut. Es gibt auch einige Stellen, da hat Jesus ganz bewusst den Menschen nicht die Antwort vorgekaut, sondern hat ihnen eine Frage gestellt und hat sie damit wieder zurückgeschickt. Hat ihnen selber die Verantwortung dafür in die Hand gegeben, gesagt, denk du darüber nach, was ich dir gesagt habe. Jesus hat sie als mündige Menschen akzeptiert. In Lukas zum Beispiel, da kam einmal ein Gesetzeslehrer zu ihm, der fragte den Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus antwortete mit einer Gegenfrage, was steht denn in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Und dann antwortet er ihm, und da gibt es noch mehrere Stellen, wo Jesus in dieser Art und Weise mit Fragen umgegangen ist. Und ich denke, dieses Thema ist auch genau dazu angetan, dass jeder von für sich selber die Antworten darauf finden muss. Das können wir keinem Zweiten an die Hand geben und das wegdelegieren, sondern ich muss für mich schauen, wo stehe ich denn in meinem Leben? Wie bin ich auf dem Weg, den Gott für mich vorgesehen hat, denn schon vorangekommen? Und dazu sollen die Fragen nachher dienen. Worin äußert sich Reife? Und was sind Eigenschaften von Reife? Was sind Kennzeichen eines ganzheitlich gesunden Menschen? Und wie kommen wir weiter auf unserem Weg zur Reife? Ich möchte uns zwei Aspekte, die Bibelverse sind uns sehr bekannt, aus dem Galaterbrief, da geht es mehr so um die Frucht des Geistes und auch negative Frucht oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wenn Gott noch nicht im Leben so präsent ist. Da wird Folgendes gesagt, Galater 5, 19, Vers 21, da steht, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Das sind so Kennzeichen von, wenn ich in meinem Leben noch nicht ganz so reif bin, sowohl im Glauben als auch als ganzheitlicher Mensch. Und so Aspekte, worin sich das dann äußert, dass wir schon reifer sind, finden wir dann genau im Anschluss, in Vers 22. Da steht dann, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das mal so zwei Aspekte, wie die Bibel so reife, unreife Auswirkungen beschreibt, was das bedeutet. Ich möchte jetzt noch ein bisschen anderen Blick auf die Thematik werfen und das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die habe ich mir von einem, der das deutlich besser kann, geklaut und zwar von dem Professor Dieterich, das ist der Begründer der biblisch-therapeutischen Seelsorge. Und da ist eine alte Schwarte, ich glaube, der Gerd sagte, wie alt ist die? 25 Jahre? 89 rausgekommen, aber in der 16. Auflage. Das heißt, hat schon ein paar Revisionen überstanden. So, und ich finde es ganz interessant, wie er aus seiner Sicht, sicherlich subjektiv, andere sehen das vielleicht ein Stück weit anders, aber wie er nennt das einen ganzheitlich gesunden Menschen, beschreibt. Und das möchte ich euch mitgeben, das möchte ich mir mitgeben, weil mich hat es ins Nachdenken gebracht und dahingehend, um überhaupt mal so ein Gradmesser für mich zu haben, wie denkt denn hier der Professor Dietrich, wie gesund oder vielleicht auch noch nicht ganzheitlich gesund ich denn bin? Und das Gleiche, denke ich mir, kannst du auch anstellen. Einfach so als Hilfe dabei, mal darüber nachzudenken oder so ein Gradmesser zu haben, so, wie geht's mir eigentlich als Mensch? Der Dietrich, der definiert einen ganzheitlich gesunden Menschen oder beschreibt, ein ganzheitlich gesunder, reifer Mensch braucht geordnete Beziehungen in drei Gebieten. Nach innen auf sich selber gerichtet, nach außen auf andere gerichtet und nach oben auf Gott gerichtet. Und ich habe gerade schon erwähnt, das biblische Menschenbild geht davon aus, dass wir ganzheitlich sind, Menschen, nach Leib, Seele und Geist. Wir können das nicht auftrennen. Wir sind als Mensch ganze Person mit diesen drei Bereichen. Doch was versteht die Bibel unter einem reifen, einen ganzheitlich gesunden Menschen, so wie der Herr Dietrich ihn uns gleich so ein Stück weit definieren wird? Und er hat mal hier in die Bibel reingeschaut und hat mal nach einer Person gesucht, die aus seiner Sicht so ein gesunder Mensch war. Und er ist da auf den Daniel gekommen, im Alten Testament. Als Daniel circa 16 Jahre alt war, da wurde sein Land Juda von den Babyloniern eingenommen. Und er wurde dann verschleppt im Alter von 16 Jahren. Als dem siegreichen König zu Ohren kam, dass Daniel ein begabter junger Mann war, da förderte er ihn, neben anderen auch, was wir in der Bibel nachlesen können. Und später im Laufe seines Lebens bekam der Daniel eine verantwortliche Stelle in der Verwaltung des Staates, also der war im öffentlichen Dienst. Ne? Ja. Und Daniel war, soweit wir wissen, sowohl körperlich gesund, er war intelligent und sozial ausgeglichen. Und er wurde im Laufe seines Lebens zu einem der mächtigsten Beamten und der König erwog offenbar auch, ihn zum Obersten des ganzen Reiches zu berufen. Und obwohl seine Konkurrenten Gründe gesucht haben, um ihn anzuklagen, konnten sie keinen Fehler finden, um ihn zu stürzen. In Daniel 6 lesen wir, wir werden keinen Grund finden, um diesen Daniel anzuklagen. Es sei denn, wir finden etwas wegen des Gesetzes seines Gottes. Und wir kennen die Geschichte, ne, wie er dann in die Löwengrube und Feuerofen auch? Nee, beides, ne? Oder? Also, Gott hat ihm geholfen auf seinem Lebensweg weiter. Also, sie hatten keine Anklage gefunden aufgrund seiner Person. Da war keine Korruption im Spiel. Da war kein falsches Reden über andere im Spiel. Und anhand des Daniels lotet jetzt der Herr Dietrich mal aus, welche Qualitäten es waren, die ihn in vielen Bereichen als ganzheitlich gesunden, reifen Menschen zeigten. Und das Erste, was bei ihm aufgefallen ist, er hatte die Fähigkeit, physisch, intellektuell und emotional mit voller Leistungsfähigkeit zu handeln. Ich habe gerade gesagt, ihr müsst heute viel mitdenken. Ne? Lasst euch das mal auf die Zunge zergehen. Ihr könnt das aber gerne zu Hause nachlesen. Ihr kriegt auch noch einen Zettel, wo ihr das nachlesen könnt. Viele Menschen können aus übermäßiger Sorge oder beklemmender Angst nicht so handeln, wie sie es sollten. Und er beschreibt das so, im krankhaften Fall kann das sogar zu neurotischen Zuständen führen, dass ich Angst vor irgendwelchen Situationen habe und mich dann nicht mehr überwinden kann, dann trotzdem mich der Angst zu stellen. Daniel war augenscheinlich physisch, intellektuell und emotional ausgeglichen, dass er so handeln konnte, wie er es musste in seiner Situation. Und das ist der erste Aspekt, dass wir ein gesundes Gleichgewicht in diesen Persönlichkeitsbereichen halten. Ein zweites Kennzeichen beschreibt er so, ein wichtiges Kennzeichen ist die Fähigkeit, sich wechselnden Situationen mit Selbstkontrolle und Disziplin anzupassen. Ein zweites wichtiges Kennzeichen ist die Fähigkeit, sich wechselnden Situationen mit Selbstkontrolle und Disziplin anzupassen. Er beschreibt gesunde Menschen so, dass sie in Situationen, wenn sie gestresst sind, angemessen reagieren können und Selbstkontrolle behalten. Sie sind in der Lage zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist und sind frei von übergroßer und länger andauernder Angst, wenn sie vor eine Veränderung gestellt werden. Und an Daniel kann man das gut sehen, dass er diese Fähigkeit hatte. Da gab es sicherlich Situationen, wenn einer mit 16 von seinem Hause aus entwurzelt wird. Das hat unsere Elterngeneration erlebt. Zum Teil ist er trotzdem in der Situation stabil geblieben und hat ja, angemessen reagiert. Daniel hat sein Land in jungen Jahren mit dem Wissen verlassen, dass er viele seiner Freunde nie wiedersehen würde. Und dennoch konnte er sich einer völlig anderen Situation anpassen. Das dritte Merkmal eines reifen, ganzheitlich gesunden Menschen ist seine vertrauensvolle Haltung, oft mit einem Sinn für Humor gepaart, was ein Grundgefühl der Sicherheit widerspiegelt. Katrin, da muss ich gerade an deine Worte denken, ne, was dir entgegengekommen ist, diese Haltung. Optimismus hilft Menschen, nicht nur Stress zu ertragen, sondern bewirkt auch, dass andere sie mögen und ihnen vertrauen. Daniels Vertrauen entstammte wohl seinem Grundverhalten, seinem Grundvertrauen gegenüber Gott. Er wusste, dass Gott da ist und dass er in jeder Situation seines Lebens seine Hand über ihm hält. Und das war ein Vertrauen, das konnte ihm keiner nehmen. Und er hatte Extremsituationen auszuhalten. Und von seinem Verhältnis zu Gott aus konnte er manche Situationen riskieren, weil er aufgrund seines Glaubens Gott mehr gehorsam war als den Menschen. Als junger Mensch zum Beispiel vertraute er Gott, dass er ihn körperlich gesund halten würde, trotz strenger Diät. Er hatte nur Gemüse und Wasser, diese Geschichte kennen wir, sich geben lassen, wobei die anderen, sag mal, die beste Nahrung von Babylon bekommen hatten. Aber er hat darauf vertraut, dass Gott ihn in dieser Situation auch gesund erhält und ihn gut entwickeln lässt. Und er hat recht behalten. Daniel hatte in einer anderen Situation auch gegenüber König Nebukadnezar den Mut, einen Traum zu deuten, den er nie vorher gehört hatte. Er hatte auch genug Vertrauen, den König von dessen bevorstehenden Tod zu berichten. Also alles Situationen, wo man, da darf man keine Angst um seinen Job haben oder um sein Leben. Und dieses Selbstvertrauen Daniels, welches fest in seinem Vertrauen zu Gott wurzelte, das war für König Darius später so augenscheinlich, dass er ihn sogar über das ganze Königreich stellen wollte. Also das hat man ihm abgespürt, dass da ein Vertrauen da war in Gott und das hat ihm selber so ein Vertrauen in sein Leben gegeben, dass er weiß, hier ruhe ich, in Gott bin ich gehalten. Ein viertes Merkmal, woran man einen ganzheitlich gesunden Menschen erkennt oder was ihn ausmacht, ist, dass sie ein klares Lebensziel haben. Das fand ich auch interessant. Er schreibt, das Erreichen lohnender Ziele gibt dem Leben Bedeutung und Richtung. Nicht umsonst kennt man aus der Psychologie den Slogan, Lebensziel prägt Lebensstil. Und Daniel wusste, wofür er lebt. Das Ziel für Gott und seine Grundsätze zu leben, gab Daniel Zufriedenheit und geistige Stabilität. Und ich denke, wenn nicht wir, die wir Jesus kennen und die wir wissen, wohin wir gehen, welches Ziel wir haben, dass wir einmal bei Gott in seinem Reich sein dürften, wir haben das lohnenswerteste Ziel vor Augen, was man auf dieser Welt haben kann. In Philippa schreibt der Paulus einmal, ich vergesse, was da hinten ist und jage nach dem Ziel oder jage dem Ziel nach. Philippa 3, Vers 13. Und das dürfen wir, denke ich mir, auch in unserem Leben rauskommen lassen. Wir wissen, wo wir hingehen. Und von dieser Sichtweise aus dürfen wir unser Leben auch prägen. Was hilft uns auf diesem Weg, einmal bei Gott zu sein und was hindert uns daran? Ein fünfter Aspekt, reife, ganzheitlich gesunde Menschen haben Beziehungen zu verschiedenartigen Menschen. Jetzt kommt ein schwerer Satz. Da sie die legitime Autorität des Individuums akzeptieren können, also des Nächsten, fällt es ihnen nicht schwer, in Familie, Freizeit und am Arbeitsplatz Freundschaften zu schließen und sie zu erhalten, zu lieben und geliebt zu werden. Ich lese uns den Satz nochmal vor. Da diese Menschen, also wir sind damit gemeint hoffentlich, da sie die legitime Autorität des Individuums akzeptieren können, nicht über den anderen bestimmen wollen, fällt es ihnen nicht schwer, in Familie, Freizeit und am Arbeitsplatz Freundschaften zu schließen und sie zu erhalten, zu lieben und geliebt zu werden. Jetzt kommt noch ein wichtiger Satz. Das Verhältnis von Nähe und Distanz ist bei ihnen ausgewogen. Kein Überhandnehmen des anderen, dass ich den anderen okkupieren möchte und mit meinen Dingen überfrachten möchte. Aber auch nicht so eine Distanz, wo ich sage, ich will mit dem anderen nichts zu tun haben. Ich vergrabe mich selber in meine eigenen vier Wände. Ein gesundes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Das prägt einen ganzheitlich gesunden Menschen. Und dann kommt noch ein wichtiger Satz. Die Fähigkeit zur Intimität in einer engen Beziehung ist einer der Schlüssel zur ganzheitlichen Gesundheit. Dass ich in der Lage bin, nicht mit jedem, aber mit meinem Partner, mit guten Freunden, Freundinnen, auch intime Nähe zu teilen. Daniel hatte diese Fähigkeit und er konnte sogar mit Andersgläubigen in allen Situationen seines Lebens loyale Beziehungen aufbauen und unterhalten. Ein weiteres Merkmal für ganzheitliche Gesundheit ist die Ausgeglichenheit. Das ist auch so ein Aspekt, Katrin, ne? Und gerade den du erwähnt hast. Hierzu gehört die Fähigkeit, sich in abhängigen und unabhängigen Rollen gleichermaßen zu bewähren. Das heißt, entsprechend den jeweiligen Umständen zu folgen oder zu führen. Wir alle sind in Lebenssituationen, wo wir mal einen Chef haben oder mal einen Vorgesetzten und auch mal, wo wir was zu sagen haben und vorgehen. Ob es jetzt Eltern sind, die ihren Kindern was zu sagen haben oder beruflich oder vielleicht auch in der Gemeinde. So, und wir leben alle in unterschiedlichen Rollen, je nachdem da, in welcher Rolle wir gerade sind. Ein weiteres Zeichen für eine solche Ausgeglichenheit ist die Fähigkeit, je nach Lage der Dinge seine Ziele alleine zu verfolgen, aber auch effektiv mit anderen Menschen im Team zusammenzuarbeiten. Also auch beides, alleine was auf die Reihe zu bekommen, aber auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Nicht nur, ich kann das nur alleine machen oder ich bin nur ein Teammensch, so, sondern auch wieder ein gesundes Mittelmaß. Wettbewerb und Kompromiss im richtigen Augenblick einzusetzen, gehört ebenfalls in diese Thematik. Daniel war ein ausgeglichener Mensch. Er war häufig verschiedenen Autoritäten unterworfen und konnte doch unabhängig handeln, wenn dies erforderlich war. Er konnte offen und flexibel sein, aber er wusste auch, wo er klare Verhältnisse schaffen musste, um einen faulen Kompromiss zu vermeiden. Gesunde Menschen wissen, wie das Gleichgewicht zwischen Organisation und Kreativität aussehen muss. Sie organisieren ihr Wissen und ihre Erfahrung so, dass sie wichtige Schlüsse ziehen können. Sie nähern sich Aufgaben und Problemen systematisch, jedoch ohne das System zu übertreiben. Eine zu starke Organisation kann die Kreativität zerstören. Aber Kreativität ohne Organisation ist gleichermaßen chaotisch. Deshalb haben gesunde Menschen ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen beiden. Sie sind nicht nur der Organisator und auch nicht nur der Kreative, sondern es gehört, wie auch in den anderen Aspekten, beides zusammen und das im gesunden Gleichgewicht. Ein weiteres Kennzeichen für ganzheitliche Gesundheit und Reife ist die Zuverlässigkeit des Menschen. Daniel zeigte diese Eigenschaft, denn die hohen Beamten konnten keinen Beweis für Korruption oder Nachlässigkeit bei ihm finden. Seine klaren inneren Wertmaßstäbe ermöglichten ihm, den sozialen Druck zu sündigen, zu widerstehen. Ein weiteres Merkmal für Reife ist die Fähigkeit, sich auf andere Menschen zu konzentrieren. Egoisten, die ganz von ihren eigenen Wünschen in Anspruch genommen werden, von ihrer Angst, Eifersucht, Verdächtigung und so weiter, die können anderen Menschen nur wenig helfen. Wir können uns ganz gut vorstellen, denke ich mir, wie die hohen Beamten, die mit Daniel zusammengearbeitet haben, auf ihn vielleicht eifersüchtig waren und über ihn sich geärgert haben, weil er so einen Erfolg hatte. Dennoch finden wir kein Anzeichen dafür, dass er ihnen nicht wohlgesonnen war. So konnte er auch für andere, die sogar seine Gegner waren, Partei ergreifen. Seine Uneigennützigkeit entsprang keinem Helfersyndrom. Er konnte anderen helfen und dennoch mit seinen eigenen Problemen fertig werden. Ein weiteres Kennzeichen gesunder Menschen ist die Fähigkeit, seine Gefühle auszudrücken und zu kontrollieren. Gesunde Menschen vermeiden nicht Situationen, die Emotionen wecken, und sie gebrauchen auch nicht den Mechanismus der Isolation und Absonderung, um sich vor ihren Gefühlen zu drücken. Ihre Gefühle sind frei und werden nicht unterdrückt, aber ihr Verhalten ist kontrolliert. Ich denke, damit ist so gemeint, dass ich in der Lage bin, mich auch, ob angenehm oder unangenehm, Situationen zu stellen, wo ich weiß, oh, das wird in mir was aufrühren, aber dass ich in einer gesunden Art und Weise mich damit auseinandersetzen kann. Ein weiterer Punkt, ganzheitlich gesunde Menschen sind zumeist in ihrer Rolle als Mann oder Frau zufrieden. Sie sind relativ frei von Ängsten und Komplexen, in denen es um Sexualität geht. Wenn sie verheiratet sind, dann haben sie auch ein aktives und befriedigendes Sexualleben. Der Professor Dietrich schreibt auch weiter, es gibt auch ein Merkmal für die geistliche Gesundheit im ganzheitlichen Sinn, für die Reife im Glauben. Ja, genau, das ist der Punkt. Er beschreibt das so, es sollte ein Gleichgewicht bestehen zwischen der Bedeutung des Wortes Gottes und dem Hören darauf, dem Gebet, dem Zeugnis, also dem Weitersagen vom Gottes Botschaft und dem Verhältnis zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Also, dass wir nichts überbetonen, sondern dass es ein gesundes Gleichgewicht besteht. Ich kann nicht nur predigen, nicht nur anderen Menschen weitererzählen, wenn ich zu Hause mir gar keine Zeit nehme, um auf Gottes Wort zu hören. Wenn ich merke, ich lese vielleicht die Bibel 5-mal durch, aber kriege meinen Mund nicht auf dem Nächsten gegenüber und auf der Arbeit so, dann ist das auch nicht ganz gesund. Und ich kann meinen Glauben auch nicht alleine führen, deshalb brauche ich auch Gemeinschaft. Und dieser Dreiklang oder dieses Gleichgewicht zwischen diesen einzelnen Bedeutungen, das ist für uns als Christen eminent wichtig, dass wir das in unserem Leben umsetzen. Es gibt sicherlich Phasen, und die kenne ich auch, wo ich sage, boah, heute bleibe ich lieber mal im Bett, als in den Gottesdienst zu kommen. Wenn die Phase aber über ein Jahr anhalten würde, dann würde ich mal vermuten, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist das nicht mehr gesund. Oder auch gibt es vielleicht Phasen, wo ich sage, ach, irgendwie schaffe ich das jetzt nicht oder ich komme nicht dazu, Gottes Wort zu lesen. So, wenn das aber über einen längeren Zeitraum auch anhält, dann passt da auch irgendwas nicht. Und er gibt uns hier, ich nenne es mal 6 Regeln oder 6 Hilfen, auch an die Hand, um in dieser Hinsicht gesund zu bleiben. Erstens, also Sie sollten akzeptieren, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Es läuft nicht immer rund. Dass Freude und Leid zu Ihrem Dasein dazugehören. Unser Leben, und ich denke, das kennen alle von uns, gibt schöne Zeiten und es gibt weniger schöne Zeiten. Und das ist normal. Und es ist auch nicht gesund. Zum Beispiel, es gibt Richtungen im christlichen Glauben, wo man sagt, man kann sowas wegbeten. Und das sind böse Dämonen, die unser Leben hier attackieren. So, nein, das ist nicht gesund. Sondern es gehört zum Leben dazu. Auch ein Paulus hatte Phasen, wo es ihm gut ging, aber eine Menge mehr Phasen, wo es ihm nicht gut ging. Wo er verfolgt war, wo er nahezu tot war, wo er keine Anerkennung erfahren hat. Oder wenn wir ein Leben von Jesu hineinschauen, dann war das, wissen wir, wie es geendet hat. Zweiter Aspekt, Christen sollten, wie sie aus der Heiligen Schrift wissen, im Verhältnis zu anderen Menschen demütig und liebevoll reagieren und in ihren Beziehungen selbstlos und vergebend sein. Das sind so Grundaussagen. Und für jeden gelten auch ein Stück weit da sicherlich andere Aspekte. Ne? Wie weit das geht, wie weit ich das überbetone, sondern das sind einfach so der Rahmen, den er uns als Hilfe mitgibt. Dritter Aspekt, Christen sollten für sich selbst eine Position im Leben entwickeln, in der sie sich sicher fühlen und in den Grenzen ihrer Fähigkeiten erfolgreich arbeiten können. Und wir als kleine Gemeinde haben auch so die Erfahrung gemacht, ne, wenn ich so in unserer Hochzeit denke, da wurden an allen Ecken und Enden und heute auch ja, Mitarbeiter benötigt. Aber ich denke, es ist gesund, auch als Gemeinde zu akzeptieren und zu sehen, wir können nur das machen, was wir können. Und dann auch nur in den Begabungen, die wir können. Weil wenn jemand außerhalb seiner Begabung sich vielleicht jahrelang um irgendwas bemüht, dann macht das was mit ihm oder mit ihr und wahrscheinlich nichts Positives. Dann wird vielleicht am Ende Frust dabei bleiben oder ausgelaugt sein. Vierter Aspekt, der kam auch gerade schon so zum Tragen. Es ist wichtig, seine Lebensziele auszuformulieren. Das Lebensziel prägt den Lebensstil. Ob wir das jetzt schriftlich machen oder uns einfach mal Gedanken darüber machen oder unbewusst, haben wir das vielleicht schon gemacht. Aber das prägt unser Leben. So wie unser Ziel aussieht, wird es auch Auswirkungen auf unseren Lebensstil haben, wofür wir uns Zeit nehmen, wofür auch nicht, was wir einsetzen, wie wir uns engagieren. Ein fünfter Aspekt oder eine Hilfe, Christen brauchen auch ganz praktische Dinge, worauf sie sich freuen können. Und das ist ja bei uns allen wahrscheinlich sehr individuell, ne? Ob mal lecker essen gehen oder eine leckere Mandarine gleich nehmen oder sich auf den nächsten Urlaub zu freuen. So, das sind alles gute Dinge und das dürfen wir auch als Christen. So, das hält uns manchmal auch, wenn ich so an die Wintermonate denke, am Leben, ne? Dass wir wissen, irgendwann gibt es auch mal wieder Grünes im Garten. So, und wir können die Gartenmöbel mal wieder rausholen. Wahrscheinlich geht es euch auch so, ne? Wir brauchen was, worauf wir uns freuen können, sonst, ne? Dann ist der Winterblues vielleicht zu dolle. Judith, auch du darfst dich freuen. Genau, ein sechster Tipp, den er uns an die Hand gibt, ist, der Glaube an Gott sollte ganzheitlich sein. Das heißt, Glaube und Vertrauen müssen Christen auch zu praktischen Taten führen. Das spielt da wieder so rein, wo ich sage, was nützt mir der Beste, der Weiseste, Glaube, wenn das kein Mensch merkt an meinem Leben? Nichts. Dann ist es sogar kontraproduktiv. Ich habe einen Arbeitskollegen oder einen ehemaligen Arbeitskollegen, der jetzt in Rente gegangen ist, vor knapp einem Jahr in Rente gegangen ist, der auch aus dem frommen Umfeld kam und der ein so schlechtes Beispiel an meiner Arbeit ist, wo jeder froh war, dass er endlich in Rente ist nach 30 Jahren. Und ich musste in den 3 Monaten vor seinem Renteneintritt, ich hatte mehrere Eskalationen mit ihm und so habe ich ein ganz ernstes Gespräch geführt und ihn auf seinen Glauben angesprochen und habe gesagt, wie wollen Sie hier in Erinnerung bleiben? Und das ist für mich so ein abschreckendes Beispiel gewesen. Er hat tatsächlich nochmal etwas die Kurve gekriegt, aber die Jahre überspiegeln das natürlich jetzt in der Erinnerung mit den Menschen, die ihn kennengelernt haben, wo ich denke, ich hoffe, dass ich besser in Erinnerung bleiben werde. Und ich sage, das können wir nur dann machen, wenn wir noch die Möglichkeit dazu haben. Jetzt ist es zu spät bei ihm. Wir haben vielleicht noch in unseren Situationen und Beziehungen die Möglichkeit, dass unser Glaube tatsächlich praktisch wird und die Taten auch uns abzuspüren sind. Jetzt möchte ich, ich habe jetzt eigentlich noch einige Seiten, die dauern aber noch, was jetzt kommt, ist sowieso die Hausaufgabe. Die Christiane verteilt jetzt gerade mal ein paar Zettel, da sind diese Punkte noch mal ganz kurz zusammengefasst und wie gesagt, wenn ihr möchtet, auf der Webseite findet ihr die Predigt auch nochmal zum Nachlesen oder zum Nachhören. So, da sind jetzt eine ganze Menge Fragen drauf. Die wollte ich eigentlich noch mit euch durchgehen, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen. Also, nehmt euch Zeit dazu. Und das sind nur ansatzweise Fragen. Denkt darüber nach, ob alleine oder manchen Situationen, ihr nehmt eine Lupe dazu, Die sollen euch einfach dazu helfen, in Ruhe, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten über euch ins Nachdenken zu kommen. Diejenigen von euch, die vielleicht im Hauskreis sind, können vielleicht auch, wenn das der Rahmen hergibt, auch das in dem Rahmen besprechen. Macht damit, was ihr wollt. Und es soll euch einfach eine Hilfe sein, über euch Klarheit zu gewinnen. Und wo steht ihr? Was hat euch geprägt in den verschiedenen Lebensbereichen? So, wie wirkt ihr auf andere Menschen? Wie wirkt ihr selber? Jürgen, du hast noch eine Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir noch nicht mal sagen, welche Reife Gott für dich vorgesehen hat. Das musst du dir im besten Fall selber beantworten. Wie gesagt, das sollte jetzt ein Hinweis, eine Hilfe sein dazu. In dem Wissen, wir sind alle auf dem Weg dahin und wir alle haben noch einen Weg vor uns. Und ich hoffe in dem Sinne, dass Gott uns dabei begleitet und ja, uns einfach hilft, dass wir haben Zeit, in den nächsten Jahren gute Schritte gehen können, jeder für sich und wir auch als ganze Gemeinde, dass wir so ein Haufen werden, wo andere Menschen, wenn sie dazukommen, uns das abspüren, dass hier gesunde Menschen zusammen sind, die Jesus lieb haben. Das wünsche ich mir. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir ja, Gott einfach das sagen können, was uns auf dem Herzen liegt, wo wir eine Gebetszeit haben, wo wir Gott danken können, wo wir Gott auch unsere Bitten bringen können. Die Christiane wird das, denke ich mir, abschließen, diese Zeit. Habt ihr konkrete Anliegen, die ihr jetzt in der großen Runde nennen wollt, für die wir bitten können?